Ja, ich freue mich einfach, mal wieder hier einen Predigtdienst zu tun. Schon lange her, wo ich den letzten hier in der Gemeinde getan habe. Heute geht es noch einmal darum, dass Gott uns sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist eine ganz tolle Sache. Als ich jung war, da gab es eine Fernsehsendung oder Serie war das gewesen, die war nicht so für die damalige Zeit nicht so ganz koscher gewesen. Die hieß Dallas. Ich weiß nicht, die Älteren können sich vielleicht noch erinnern. Und da gab es den Spruch, Gott sieht alles, nur nicht alles. Und damit war letzten Endes gemeint, dass es eine Serie, die man am besten als Christ sich nicht anguckt. Und heute wäre die wahrscheinlich so harmlos, dass man nur noch darüber schmunzeln kann. Aber zur damaligen Zeit war sie schon herausfordernd. Es zeigt letzten Endes, Gott hat einen Blick auf uns. Für den einen kann das ja bedrohlich sein, dass er sagt, oh, Gott sieht mich. Und manchmal wurde ja auch, als wenn wir klein waren, damit gedroht, der Herr sieht alles. Und auf der anderen Seite kann es auch sehr befreiend sein, zu erkennen, Gott sieht mich in meiner Not, in meinem Elend, in meinen Schwierigkeiten, in dem, wie ich mit dem Alltag vielleicht nicht klarkomme. Gott sieht mich, du bist ein Gott, der mich sieht. Und darum soll es heute Morgen auch gehen, dass Gott uns sieht. Aber worauf und wohin sehe ich? Und ein bisschen ist das schon in den Liedern und auch in den Texten angeklungen, dass wir neu auch einen Fokus auf Gott richten sollen, auf Jesus Christus, unseren Herrn. Und darüber möchte ich mit euch heute Morgen nachdenken, mit dieser komischen Geschichte, die wir schon zum Anfang gehört haben, eigentlich eine ziemlich krasse Geschichte. Aber ich möchte ein wenig weitergehen, indem ich euch so ein bisschen hineinnehme nochmal in das Geschehen im 2. Mose 3, Vers 7. 2. Mose, ja, 3, Vers 7. Da steht, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Auch so schön wieder. Wie oft kommt es vor in der Bibel, dass Gott sagt, ich habe es gesehen. Ich habe die Not gesehen, in der die Leute standen. Ich habe gesehen ihre Not in Ägypten. Ich habe ihr Geschrei und ihr Bedrängnis habe ich gehört. Gott sieht nicht nur, er hört auch. Er hört unser Schreien. Und ich habe ihr Leiden erkannt. Das war das, warum Gott gesagt hat, jetzt ist der Zeitpunkt da, Israel soll raus aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit. Ich gebe ihnen ein Land, in dem Milch und Honig fließt, eine Verheißung, die so wunderbar ist. Ein wunderbares Land, ein fruchtbares Land, ein sehr schönes Land. Aber es gab ein Problem. Zuerst musste die Wüste überwunden werden. Und das war ein Weg, der nicht so einfach war. Und das Volk hatte da schon sein Problem mit. Gott hat es befreit, hat eine großartige Zukunft ihnen versprochen, aber sie waren ungeduldig. Sie hatten keine Zeit, die sie sich nehmen konnten, um auf Gott zu warten, auf sein Handeln, auf das, was er vorhat. Sondern, kennt ihr solche Ungeduld? Man hat eine Idee, man hat irgendwas Schönes vor, man hat etwas geplant und dann möchte man es am liebsten gleich umsetzen, es soll sofort geschehen. Aber Ungeduld ist manchmal ein großes Problem. Sie waren ungeduldig und in ihrer Ungeduld lehnten sie sich gegen Gott auf. Es ging nicht schnell genug. Ihr Problem war, sie hatten keinen wirklichen Glauben. Und das ist etwas, was auch manchmal uns im Weg stehen kann, dass wir religiös sind, dass wir vielleicht so ein bisschen fromm angetatscht sind, aber der echte, wahre Glaube fehlt. Und der Glaube hält aus, der Glaube bleibt dran. Der Glaube ist jemand oder ist etwas, auf das wir uns verlassen können, auch in Zeiten, wo wir vielleicht mal in einer Warteschleife stehen. Sie hatten kein Vertrauen und sie mussten letzten Endes dadurch, weil sie wenig Vertrauen hatten, eine Ehrenrunde nach der anderen in der Wüste drehen. Gott wollte ihr Vertrauen stärken. Er hat das nicht gemacht, um sie zu bestrafen, sondern er wollte letzten Endes, dass sie lernen, dran zu bleiben. Nun stehen sie kurz vor dem verheißenen Land. Und damit beginnt gleich meine Geschichte für heute. Die stehen kurz davor, da ist nur noch ein einziges Land, Edom, was zu durchqueren ist. Und der König von Edom sagt, bei mir nicht. Sieht man außen rum. Mose verhandelt hier noch mit Engelzungen, mit dem König von Edom und der droht mit Krieg. Und Israel muss letzten Endes um Edom herumziehen. Kurz davor, kurz vor dem verheißenen Land, wir können schon fast hineinschauen, da kommt nochmal dieser Umweg wieder rein in die Wüste. Wieder Wüste, wieder Staub, wieder Hitze, wieder wenig Wasser, wieder schlechtes Essen. Und da beginnt unsere Geschichte von heute. Vom Berg aus Hor zogen die Israeliten weiter und schlugen den Weg zum Roten Meer ein, um Edom zu umgehen. Doch unterwegs wurden die Israeliten ungeduldig. Das ist jetzt schon das vierte Buch Mose und wir sind hier im Kapitel 21 und ich werde einige Verse immer wieder aufrollen von Vers 4 an. Sie zogen jetzt weiter und schlugen den Weg zum Roten Meer ein. Es gibt immer wieder Kräfte in dieser Welt, die wollen verhindern, dass Gott mit seinem Volk, mit seinen Leuten zum Ziel kommt. Es wird immer wieder Widerstand geben. Und es geht darum, dass wir diesen Widerstand auch standhalten. Dass wir nicht einknicken, bloß weil Widerstand da ist, sondern dass wir lernen, eben auch diese Hindernisse, auch wenn sie nicht einfach sind, zu überwinden. Gott lässt Hindernisse in deinem, in meinem Leben, er lässt Hindernisse im Leben der Gemeinde zu. Manchmal denke ich, wozu? Ja, einmal so, ein Wimpernschlag von dir und alles wäre erledigt, alles wäre wunderbar. Aber Gott lässt das zu, diese Situation, um unsere Geduld, um unser Vertrauen, um unser Durchhaltevermögen zu stärken. Vielleicht sogar, dass wir einen gewissen Kampfgeist entwickeln an dieser Stelle. Dass wir eben nicht aufgeben, dass wir dranbleiben und das Ziel verfolgen, das uns Gott gegeben hat. Aber das ist auch wichtig, dass es tatsächlich Gottes Ziel ist und nicht unser Ziel, was wir gerne als Gottes Ziel verkaufen wollen. Auch das kann ganz schnell passieren, dass ich eine tolle Idee habe und meine, sie als Gottes Idee verkaufen zu wollen. Ich bin überzeugt, und wir haben das selbst schon erlebt, auch die Peter und ich, dass Gott aus Umwegen etwas Gutes macht. Und so möchte ich euch immer wieder ermutigen, es lohnt sich, dran zu bleiben. Es lohnt sich, weiterzumachen. Es lohnt sich, immer wieder Energie und Vertrauen zu investieren in eurem privaten Leben, aber auch im Leben der Gemeinde. Dass wir lernen, Gott geht seinen Weg. Gott baut seine Gemeinde. Das Problem hier war, Israel war ungeduldig. Hey, eigentlich absolut verständlich, dass man ungeduldig wird. Stellt euch vor, so kurz vorm Ziel und dann kommt jemand und sagt, Umweg. Da wird man schon ungeduldig. Da ist man müde, kaputt, da ist man hungrig. Eigentlich nur noch durch Edom, da wäre man im gelobten Land. Klar, dass sie enttäuscht sind. Gibt es nicht in unserem Leben auch manchmal Situationen, wo wir enttäuscht und genervt sind, weil wir uns das anders vorgestellt haben? Es ist okay, auch manchmal enttäuscht zu sein. Das gehört auch zum Christsein mit dazu, dass wir enttäuscht sind von Gott, voneinander, von dem, was er vielleicht tun will. Diese Enttäuschung kann auf so vielen Gebieten da sein. Etwas, was ich empfinde, was ich wirklich und Wirklichkeit sein muss. Aber ich empfinde es so. Israel ist enttäuscht. Sie hatten sich das anders gewünscht. Und manchmal ist man auch selbst frustriert, weil wir dachten, es läuft doch alles glatt, es läuft doch gut, Gott führt, es muss doch alles funktionieren. Und dann kommt es ganz anders. Die Reaktion darauf ist hier erschreckend. Ich lese mal weiter ab Vers 5. Sie klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Etwa damit wir hier in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser. Und dieses Manna, wir können es nicht mehr sehen. Krasse Worte. Das hört sich erstmal sicherlich ganz natürlich an. Aber in ihrem Herzen ist viel mehr als Frust. Auflehnung gegen Gott. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Diese Frage steht erstmal im Raum. Und dann möchte man sagen, hallo, vergessen, was da vorher war? Ihr wart dort Sklaven, ihr wurdet dort geschlagen, ihr wurdet dort missbraucht, zur Schufterei gezwungen, eure Kinder hat man getötet. Ihr hattet keine Zukunft. Vergessen? Gott hat euch ein wunderbares Land verheißen. Er hat euch eine tolle Zukunft versprochen. Und er hat etwas ganz Wichtiges versprochen. Absolute Freiheit. Alles vergessen? Gut, ein Sklave, der bekommt gesagt, was er tun muss. Der kriegt eine Hütte, der kriegt was zu futtern. Das war's. Einfaches Leben. Und manchmal vergisst man, wie das Leben vorher war. Alles wie gehabt, alles wie gewohnt, Leben wie immer, kein eigenes Leben, keine Freiheit, kann man auch mitleben. Freiheit ist gar nicht so einfach. Jesus und die Bibel und Gottes Wort verspricht uns eine Freiheit, die uns keine Welt bieten kann. Selbst wenn wir hier in einem freien Land leben, ist das noch nicht diese Freiheit der Kinder Gottes, die immer wieder in der Bibel gezeigt wird und erwähnt wird und uns dargestellt wird. Eine Freiheit, die so groß ist und so wichtig ist, dass wir alles andere dafür eigentlich liegen lassen müssen, um diese Freiheit zu erlangen. Freiheit bedeutet aber auch Arbeit, eben dranbleiben. Freiheit heißt unterwegs sein. Freiheit heißt, Gott zu vertrauen. Freiheit bedeutet auch, ich weiß nicht immer, wo es lang geht. Ich bin unsicher über den nächsten Schritt. Aber Gott hat uns doch befreit. Er hat euch befreit, er hat mich befreit. Und damit übernimmt er auch die Verantwortung. Hey, können wir uns das vorstellen? Gott übernimmt die Verantwortung für dein und für mein Leben. Und damit habe ich schon ganz große Freiheit. Weil ich nicht mehr in den Zwängen stehen muss, die mir irgendwo vielleicht die Gesellschaft oder irgendjemand auf- oder einimpfen will. Er führt, er leitet, er ist verantwortlich für mein Leben, er übernimmt die Verantwortung und er will uns führen zu dem besten Leben, das es überhaupt geben kann. Viele Christen haben das noch nie begriffen, was das bedeutet. Aber die Frage ist an dieser Stelle, will ich raus aus Ägypten? Raus aus der Sklaverei? Der Weg zur Freiheit, habe ich gesagt, führt durch die Wüste. Und manchmal ist er lang und manchmal ist er staubig. Und deshalb kommt manchmal auch ganz schnell dann die Versuchung, dass man gerne auf die Freiheit verzichten will. Das Brot der Sklaverei ist doch so lecker. Dieses Manna, das Brot, das vom Himmel kommt, das stinkt, das nervt, das wollen wir nicht mehr. Hey, Gott hat sein Volk so treu geführt, hat es so toll versorgt, hat ihm immer zur Seite gestanden und dann kommt diese Auflehnung gegen Gott. Wir wollen das nicht mehr. Wir wollen was anderes. Lieber wieder tauschen, Gott gegen Ägypten, Leben gegen Tod, Kind Gottes sein gegen Sklave, Freiheit gegen Ketten. Ja, wir sind oft nicht zufrieden mit dem, was Gott uns gibt. Und das ist auch etwas, was wir neu lernen dürfen. Eine Zufriedenheit über das, was Gott uns schenkt. Und zu freuen über das, was wir haben, ob wir das in unserem eigenen Leben haben, als Familie, ob es vielleicht beruflich ist, aber auch, was wir gemeindlich erleben. Dass wir uns freuen über das, was da ist und was wir haben, was wir geschenkt bekommen haben von Gott. Freiheit kann auch undankbar machen, wenn Dinge eben nicht so laufen, wie wir sie wollen. Wir wollen gerne, dass Gott gibt, dass er führt, aber so, wie wir wollen. Und das funktioniert nicht. Das geht einfach nicht. Das Problem unserer Geschichte ist letzten Endes nicht, dass Israel nur frustriert ist, sondern das Problem ist, sie lehnen sich in ihrem Herzen gegen Gott auf. Sie lehnen seine Fürsorge ab, sie lehnen seine Wege ab, sie lehnen damit Gott selber ab. weil sie ihm nicht mehr vertrauen. Die vertrauen nicht mehr darauf, dass er sie zum Ziel führt. Die vertrauen nicht mehr darauf, dass er das Richtige tun wird zur richtigen Zeit. Die vertrauen auch nicht, dass er Umwege gebraucht, um mit ihnen zum Ziel zu kommen. Und sie vertrauen auch nicht mehr darauf, dass er letztlich alles unter Kontrolle hat. Sie vertrauen nicht mehr darauf, dass Gott sie liebt. Sie vertrauen nicht mehr darauf, dass Gott das Beste, das Allerbeste für sie ganz persönlich vorhat. Und sie motzen. Und sie klagen Gott. Und sie klagen Mose an. Heute ist es oft nicht anders. Auch Christen haben heute Probleme mit Gott, wie damals die Israeliten. Und das wird dann oft in Israel auf dem Rücken von Mose ausgetragen. In 9 von 10 Fällen kann ich euch aus der Seelsorge sagen, wenn Menschen Probleme mit ihren geistlichen Leitern haben, dann haben sie ein Problem mit Gott. Wie oft habe ich im Gespräch zu jemandem gesagt, du, was du mir jetzt über deine Gemeindeleitung gesagt hast oder was du über deinen Pastor gesagt hast, das ist nicht dein Problem. Du hast ein Problem mit Gott. Und dann war manchmal viel die Kinnlade runter. Und sehr oft kam es dazu, dass ich gesagt habe, ja, ich habe ein Problem mit Gott. Menschen üben den Aufstand gegen Gott. Und das ist das Hauptproblem der Menschheit immer wieder, seit Anfang der Welt bis heute. Sie vertrauen Gott nicht mehr und sie schaufeln sich ihr eigenes Grab. Auch hier in dieser Geschichte kommt es dann. Da schickte der Herr Giftschlangen, viele der Israeliten wurden gebissen und starben. Krasser. Die Geschichte ist einige tausend Jahre alt, aber ich denke, sie hat uns heute noch eine Menge zu sagen. Gott hatte das Lager ständig beschützt und nirgends können wir lesen, dass jemals Schlangen in der Wüstenwanderung ein Problem waren. Bis zu diesem Zeitpunkt. Schlangen gehören in die Wüste. Gott hat immer wieder sein Volk beschützt. Es hat keine Probleme bisher gegeben. Das Volk lehnt sich gegen Gott und seine Führung auf und Gott lässt in ihren Willen und er zieht sich zurück. Er lässt es zu, dass Giftschlangen in das Lager einfallen und viele werden gebissen und einige sterben. Eigentlich ein heftiger Vers. Ich denke, das klingt gar nicht so nach dem lieben Gott, der uns immer verkündigt wird. Nach dem, der immer alles gut macht, der alles schön macht, der, weil wir brav sind, uns auch immer liebt. Das ist eine ziemlich krasse Aussage hier. Aber sie zeigt letzten Endes, dass dieser Vers dahin führt, dass da, wo wir Gott nicht mehr vertrauen, er sich zurückzieht. Gott zieht sich bei mangelndem Vertrauen in unserem Leben zurück. Warum? Weil er ein Rachsüchtiger, weil er ein gemeiner Gott ist. Nein. Weil er gerecht ist. Und darum muss er sich zurückziehen. Er hat uns unseren freien Willen gelassen. Und wenn wir nicht mehr mit ihm leben wollen, weil wir meinen, wir könnten auf ihn verzichten, auf die Zuwendung, die vom Himmel kommen, auf das Manna, das wir vielleicht erfahren und empfangen haben. Wenn wir meinen, wir können darauf verzichten, dann zieht sich Gott zurück. Und dann ist es nicht unbedingt Strafe, sondern letzten Endes unsere eigene Schuld. Dass wir nicht mehr erfahren, was Gott tut. Er ist gerecht. Gott hat einen guten Plan mit jedem von uns. Und er will, dass dieser Plan auch funktioniert. Er will ihn umsetzen. Er will der Herr in unserem Leben sein. Aber wir müssen uns auch führen lassen. Lass mich noch mal ganz kurz einen Sprung machen zum Anfang der Bibel. Adam und Eva lebten dieses Leben in der Freiheit. Nur ein einziger Baum war da, von dem sollten sie nicht essen. 1000 andere waren da und sie konnten sich frei bedienen. Und da kommt die Schlange Und sollte Gott gesagt haben? Die Schlange ist in der Bibel immer ein Bild für Satan. Und darum wird er nicht umsonst auch in der Bibel Satan, die alte Schlange, genannt. Er sät Zweifel. Und aus Zweifel wird Auflehnung. Und aus der Auflehnung wird Ungehorsam letzten Endes. Und der Mensch will dann selber entscheiden und er will gegen den Willen Gottes leben. Und Gott lässt ihn. Gott lässt das zu. Aber der Mensch trägt dafür auch die Konsequenz. Er fliegt raus aus dem Paradies. Israel trägt die Konsequenz und die Schlangen kommen ins Lager. Israel hatte den Segen vom Himmel abgelehnt und zurückgewiesen und dafür haben sie den Fluch aus der Wüste bekommen. Das ist nicht, weil Gott rachsüchtig ist, sondern einfach eine Folge dessen, was da geschieht. Aber wenn alles den Bach runtergeht, wenn der Mensch so richtig mal auf die Schnauze gefallen ist, wenn er nicht mehr weiß, wie es weitergeht, wenn er in einer Situation kommt, wo es ihm so richtig dreckig geht, dann ist er eher offen für die Erkenntnis, für wahre Erkenntnis. Und manchmal war das auch in unserem Dienst so, dass wir eigentlich Leuten helfen wollten, weil wir merkten, die brauchen Hilfe. Und man spürt manchmal, nein, das hat noch gar keinen Sinn. Die sind noch nicht tief genug gefallen, damit sie erkennen, dass sie die Hilfe nötig haben. Man kann manchmal auch in der Seelsorge, indem man Menschen begleitet, zu früh helfen. Manche müssen tatsächlich so tief fallen, dass sie zu der Erkenntnis kommen. Israel fällt so tief und sie schreien letzten Endes. Daraufhin liefen die Leute zu Mose und riefen, wir haben Schuld auf uns geladen, als sie den Herrn und dir Vorwürfe machten. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete für das Volk. Manchmal kann man selbst nicht beten und dann ist es gut, wenn andere für einen da sind, die man sagen kann, bete mal für mich. Ich brauche jetzt dein Gebet. Ich brauche jetzt einfach die Fürbitte. Sie bekennen, wir haben gesündigt gegen Gott und gegen dich. Und das ist oft der erste Schritt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, heißt es so schön im Neuen Testament, dann ist Gott treu und gerecht. Er rettet, er vergibt, er heilt. Und in der Not erkennt man oft, wie nötig Gebet ist. Und Gott hat sofort eine Lösung bereit. Eine Lösung, die vielleicht ganz anders ist, als das Volk das erwartet hätte. Das ist oft bei Gott so, dass wenn er Lösungen anbietet, dass wir erst mal denken, was soll das? Da sprach der Herr zu Mose, zu ihm, fertige eine Schlange an und befestige sie oben an der Stange. Jeder, der sie anschaut, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an der Spitze einer Stange. Jeder, der von der Schlange gebissen wurde und dann die bronzene Schlange anschaut, blieb am Leben. Gott beauftragt Mose, eine Schlange zu machen und mit dieser Schlange ins Lager zu gehen. Mose hebt die Schlange und sagt, seht auf die Schlange, wer sie ansieht, der wird gesund. Könnt ihr euch die Situation vorstellen? Könnt ihr euch das vorstellen, wie der dasteht mit dieser Schlange? Die Leute sehen Mose an und sie denken sich wahrscheinlich ihr Teil. Jetzt ist er total durchgedreht. Wir haben ja schon vieles mit dem erlebt, aber jetzt ist er total durchgeknallt. Der spinnt jetzt völlig. Andere sagen vielleicht lächerlich, sowas hat es noch nie gegeben. Einige werden demonstrativ wegsehen und sagen, pff, interessiert mich nicht. So ein Quatsch glaube ich nicht. Vielleicht sogar ein ganz Schlauer darunter, der sagt, die Schlange hat doch die Katastrophe gebracht. Wie soll die denn helfen? Jemand anders denkt vielleicht, ach, so schlimm wird es nicht sein. Kann vielleicht noch später hingucken. Und einige denken, wie soll das helfen? Ich laufe schnell zum Lagerdoktor. Vielleicht hat er noch ein Gegengift. Aber das Gegengift ist der Blick letzten Endes nach oben. Auf die bronzene Schlange. Dahin sollte der Fokus des Volkes gehen. Dahin sollten sie sich ausrichten, ihren Blick ausrichten. Wer hinsieht, der merkt plötzlich, ich bin gesund. Und wer nicht hinsieht, egal aus welchem Grund, der stirbt an dem Gift der Schlange. Gott hatte einen wunderbaren Ausweg geschaffen für sein Volk. Und der, der hinsieht, wird gerettet. Die Heilung lag nicht in der bronzenen Schlange. Und die Heilung lag auch nicht, und die Rettung hat auch nicht Mose bewirkt. Die Rettung lag auch nicht daran, dass sie einen starken Glauben auf einmal hatten und jetzt glauben konnten, dass diese bronzene Schlange wirklich Heilung bringt. Sondern die Rettung lag alleine in dem Glauben, in dem Hinhören auf das, was Mose von Gott her dem Volk zu sagen hat. Schaut auf die Schlange. Heilung und Rettung allein bewirkt Gott. Er ist derjenige, auf den wir hören müssen, wo wir uns neu ausrichten müssen. Sie mussten den Stab der Schlange ansehen. Nur so war das Gift besiegt. Und das Gift der Schlange ist letzten Endes nichts anderes als die Sünde, der Ungehorsam, die Rebellion gegen Gott, gegen seinen Willen. Aber wer Gott gehorsam ist, wer auf Gott hört, auf das, was er sagt, wer auf Gott schaut, der wird gesund werden. Dieses Bild ist sicherlich auch ein prophetisches Bild für Jesus schon gewesen. Schlange am Stab, Jesus am Kreuz. Vielleicht mag der eine oder andere jetzt denken, das passt nicht zusammen. Jesus ist zwar nicht mit der Schlange vergleichbar. Die Schlange war böse und Jesus war lieb, voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller Güte. Jesus war Licht, die Schlange ist Finsternis. Und jetzt sollen wir auf die Schlange sehen? Irgendwie, ich weiß nicht, ob du das zusammenkriegst. Aber das Bild hilft uns letzten Endes zu verstehen, am Kreuz hängt unsere Sünde, meine Sünde, deine Sünde, hier am Kreuz. Und darum war dieses Bild schon damals wichtig gewesen und ist heute uns noch wichtig, dass wir da hinschauen, da, wo Heilung ist, wo Rettung ist. Die Schlange, ein Bild der Sünde. Und Jesus sagt selbst von sich, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das ist die Zusage Gottes. Das ist etwas, was letzten Endes uns gezeigt wird. Jesus wurde für uns, für mich zur Sünde gemacht. Und darum hing er am Kreuz. Er war zur Sünde gemacht und dadurch letzten Endes derjenige, der uns befreien kann, wenn wir hinschauen. Es wird immer sein, dass wir hier und da motzen gegen Gott. Dass wir nicht begreifen, was er will. Aber ich möchte dich fragen, wie geht es dir heute Morgen? Ganz persönlich. Ich möchte dich fragen, gibt es vielleicht in deinem Leben eine Schlange, die dich gebissen hat? An der du noch infiziert bist? Das kann Egoismus sein. Das kann Lieblosigkeit sein. Das kann Hochmut sein. Das kann Arroganz sein. Das kann sein, auch immer alles negativ zu sehen. Das kann sein, dass du alles kontrollieren willst. Zwanghaft. Das kann sein, dass alles so laufen muss, wie du es willst. Das können Süchte sein in unserem Leben, mit denen wir immer noch zu kämpfen haben, wo wir merken, das Gift der Schlange ist immer noch dein da und versucht immer noch, mich irgendwo zu lähmen. Süchte nach Anerkennung, Maßlosigkeit beim Essen und Trinken, beim Umgang mit Internet, in allen Fassionen, Ängste, Zwänge, die da sind. Vielleicht ist das sogar eine Sache, über die du heute Morgen noch in den Gottesdienst gekommen bist und stocksauer über Gott bist, weil irgendwas in deinem Leben ganz anders gelaufen ist, als du es wolltest. Wo ist dein Leben mit Gott nicht in Ordnung? Wo ist Ungehorsam gegen Gott da? Wo willst du seinen Weg nicht annehmen? Es gibt so vieles, ihr Lieben, was uns festhält, was uns in Ketten legen will. Es gibt so vieles in unserem Leben, was den Biss der alten Schlange immer wieder bewirkt. Und wir sollen frei sein davon. Das sagt uns das Wort Gottes und sagt uns der Herr Jesus selbst. Ihr sollt frei sein. Es gibt keine andere Lösung, als auf das Kreuz zu schauen. Und darum möchte ich euch heute Morgen auch einladen. Wir werden immer wieder unter den Bissen dieser alten Schlange leiden. Immer wieder. Ich genauso wie ihr. Da ist keiner frei von. Wir alle sündigen. Ich glaube, es wird keinen Tag geben, wo wir nicht irgendwo auch sündigen. Keiner von uns wird davon frei sein. Wir brauchen jeden Tag Vergebung. Wir brauchen jeden Tag den Blick auf das Kreuz. Welche Schuld, welche Sorge ist heute in deinem Leben?